Als Schauspieler, und ich spreche jetzt nur für mich, bekomme ich manchmal richtig gute Drehbücher. Bitte warten Sie einen Moment, hier muss ich kurz tief ein- und ausatmen und eine Träne der Rührung wegwischen. So, also richtig gute Drehbücher, was macht die aus? Nun, da gibt es viele Kriterien, aber es ist da auch etwas, was unter Umständen nur mich anspricht. Etwas, womit das Drehbuch direkt mich zu meinen scheint. Ein ganz subjektives Element. Manchmal begegnet der Schauspieler dann einer inneren Person oder besser einer Wesenheit, die da vielleicht schon immer schlummerte oder die der Text herauslockt oder sagen wir, die sich in der Rolle materialisiert. Wenn das der Fall ist, dann wird die Figur schon beim Lesen lebendig. Ja, dich meine ich. Sie entwickelt dezidierte Eigenschaften, Denkweisen, ja sogar Ticks und Macken. Als Schauspieler kann ich dann die Verfasstheit, die Psyche dieser Figur von allen Seiten ausgiebig betrachten und erkenne eigene Gedanken oder Erinnertes aus meiner eigenen Erlebenswelt. Tja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Meistens hilft mir diese Verbindung der eigenen Seele. Ich verwende diesen Begriff Seele jetzt mal so weit wie möglich unspirituell, unreligiös. Diese Verbindung der eigenen Seele und der Seele der geschriebenen Figur, authentischer und echter in meiner jeweiligen Rolle zu agieren. Was jeder Mensch vermutet, zeigt sich damit in meiner Arbeit fast täglich. Wir haben eine innere Welt, die für sich existiert, die aber über feste kommunikative Bande mit unserer Außenwelt in Verbindung steht, ja, in unablässigem Austausch. Und diese Verbindung, dieser Austausch macht das Innenleben verletzlich, kann es aus seinem Gleichgewicht bringen und uns krank werden lassen. Und da dieser Austausch nun mal in beide Richtungen geht, wirkt dies ebenso auf die Umwelt zurück und bestimmt unser Handeln im Leben.
Siege der Medizin. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.
Ich begrüße Sie zum Podcast der Apothekenumschau über die Siege der Medizin. Mein Name ist Ulrich Nöten und ich freue mich, Sie auf dieser spannenden Reise zu den wichtigsten Errungenschaften der Heilkunde zu begleiten. Neben Expertinnen und Experten lassen wir die Geschichte und die Geschichten, wie wir sie uns vorstellen, zu Wort kommen. Folgen Sie mir auf eine weitere spannende Zeitreise zu bahnbrechenden Entdeckungen und den Menschen, die dahinterstehen. Ersetzen wir den gängigen Begriff der Seele einmal durch das schon erwähnte Wort Psyche, ja, dann merken wir sofort, dass unser Seelenleben schon lange zum Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung geworden ist. Aber dazu sollten wir erst einmal wissen, was mit Psyche, übrigens altgriechisch für Seele, in der Medizin überhaupt gemeint ist.
Ja, was ist die Psyche? Psyche, das ist erstmal all das, was wir denken, fühlen und tun. Also denken, darunter versteht man ja ein ganz breites Spektrum an kognitiven Prozessen, also zum Beispiel Aufmerksamkeitsprozesse, Gedächtnisprozesse, Schlussfolgerungen oder Attributionsprozesse, also ob ich jetzt zum Beispiel mein Handeln auf mich selber zurückführe oder sage, das war Zufall, dass ich jetzt so gut war oder so schlecht war, also solche Attributionen, worauf führe ich das zurück? Das zählt man alles zu den kognitiven Prozessen, die zu der Psyche gezählt werden. Aber wir Menschen bestehen ja nicht nur aus Kognition, wir bestehen auch aus Gefühlen. Unsere Gefühlswelt ist sehr vielfältig und bereichert unser Leben. Also wir können ärgerlich sein, wir können traurig sein, lustig, fröhlich oder sonst das. Das ist die emotionale Seite, die auch zur Psyche gehört. Und dann noch der gesamte Bereich des Verhaltens und der Handlungstendenzen, also wie wir uns verhalten oder welche Motive wir haben, uns zu verhalten. Also motivationale Prozesse zählen eben auch zur Psyche.
Eine klare Definition, die ich da von Frau Professor Brunner-Tuschen-Kaffier bekommen habe. Sie ist Leiterin des Lehrstuhls Klinische Psychologie und Psychotherapie in Freiburg. Sie wird mir in dieser Folge mit ihrem fachlichen Background zur Seite stehen. Aber diese Definition wird noch erweitert. Als ich von der Seele oder Innenwelt und deren Verbindung zur Umwelt sprach, lag ich gar nicht so daneben.
In der Philosophie gibt es ja das große Thema Leib-Seele-Problem. Ist die Seele ohne den Leib, ohne den Körper denkbar oder konzeptualisierbar oder hängt das zusammen? Da würden wir in der modernen Psychologie die Psyche so definieren, dass es die psychische Seite gibt, die psychischen Prozesse, aber auch natürlich die körperlichen Prozesse, die biologischen Prozesse, die damit einhergehen. Also wenn wir zum Beispiel besonders ängstlich sind, schockiert sind, traumatisiert sind, dann passiert natürlich immer auch etwas im Körper bis hin zu körperlichen Erkrankungen, die auch Folge sein können. Das macht das schon deutlich, dass Soma und Psyche immer auch miteinander in Verbindung stehen.
Soma ist griechisch und bedeutet Leib. Somatisch wiederum definiert alles, was sich auf den Körper bezieht. Nun, da es uns in dieser Podcast-Reihe um die Siege in der Medizingeschichte geht, habe ich Frau Tuschenkaffier auch gleich zu Beginn des Gespräches gefragt, wie weit man in der Menschheitsgeschichte gesichert zurückschauen kann in Bezug auf die Betrachtung der Psyche. Und was ist eigentlich der Grund, dass wir uns mit den Gedanken und Gefühlen unserer Artgenossen befassen?
Ja, das Interesse am Menschen, das herausfinden wollen, wie es Menschen geht, die leiden. Und dieses Interesse setzt ja voraus, dass man zuhört, dass man dem Gegenüber sein Ohr schenkt, dass man herauszufinden versucht, wie es dem anderen geht. Er beschreibt seine Symptome, er oder sie. Es kann auf körperlicher Ebene sein. Es kann auch direkt schon auf psychischer Ebene sein. Aber oft ist es ja erstmal nicht so gewesen, auch in der Vergangenheit. Nicht so gewesen, dass da schon Konzepte da waren, wie man etwas psychisch beschreibt. Aber das Interesse am Menschen, dem anderen helfen zu wollen und das eben über das erstmal Verstehen geht. Also wenn ich nicht verstehe, wie es dem anderen geht, kann ich ihm auch nicht helfen. Also insofern wäre so der gemeinsame Nenner vielleicht auch ganz frühe Ansätze, dass man erstmal bereit ist, dem anderen zuzuhören, dass er sich einem öffnen kann und das in Worte fassen lernt, was ihn bewegt und was ihm Probleme macht.
Zuhören setzt also Sprache und ein Verstehen des Gegenübers voraus und Kenntnisse über die kulturellen und gesellschaftlichen Zusammenhänge des jeweiligen Gegenübers. Ich stelle mir schon eine ganze Weile vor, dass schon bei unseren, sagen wir mal, nordeuropäischen Vorfahren in ihrem rauen, oft von Streitigkeiten um Ressourcen und Machtkämpfen geprägten Alltag, vielleicht nicht jeder große Stammesführer ohne eine verwundete Seele davonkam. ...1500 Jahre vor unserer Zeit, auf dem Gebiet des heutigen Dänemark. Die junge Wikinger-Schamanin Ruki reibt sich mit der rechten Hand den schmerzenden Unterkiefer. Ihre Lippe ist aufgesprungen und Blut läuft auf ihr mit feinen Mustern durchwirktes Gewand. Mit der freien Hand berührt sie sanft die bebenden, schwitzenden Schultern von Skilar, den Rukis Brüder fest auf die geflochtene Matte in ihrer rauchgeschwärzten, brütend heißen Hütte pressen. Der Tritt Skilars in Rukis Gesicht kam unerwartet. Und das Schreien begann jetzt von Neuem. Erst ein Brüllen, dann ein Winseln und Weinen und Jammern. Und das aus der Kehle dieses Mannes, der doch eigentlich der tapferste Krieger ihres Stammes ist. Rukis Brüder haben durchaus Mühe, Skila am Boden zu halten und ihm den Mund so weit zu öffnen, dass Ruki ihm den warmen Sud aus Wurzeln und Beeren einflößen kann. Skila spuckt die Flüssigkeit immer wieder röchelnd und hustend aus, aber sie schüttet weiter und weiter, bis er endlich schlucken muss. Ruki ist noch nicht lange Schamanin. Dieser eisig kalte Winter ist erst der zweite, seit die alte Thyri beim Muschelsammeln an den Klippen nur einen Steinwurf von hier ertrunken ist. Von einem Tag auf den anderen war Ruki auf sich gestellt und wurde von der Gehilfin und Dienerin zur Wissenden. Jetzt aber kommt sie sich mehr wie eine Suchende vor, Der Sud hier ist eigentlich gegen Schmerzen. Er wird aus der gelb blühenden Bitterwurz und den getrockneten Beeren in Rot, Blau und Schwarz gebraut. Der Rest ist Tran von fetten Fischen und etwas Fleisch von der Ziege, die vor 2 Tagen vom Wolf gerissen wurde und zerfetzt liegen blieb. Eigentlich eine Suppe, aber mit einer Wirkung, die das Herz langsamer schlagen lässt, den Schmerz aus Zahn und Bauch nimmt und den Schlaf vor seiner Zeit kommen lässt. Nun, manchmal auch den Tod. Ruki darf bei Skila keinen Fehler machen, denn sie liebt ihn sehr, seit sie zu den Frauen gehört. Endlich, der Krieger beruhigt sich. Seine Augen schauen nun starr zu den verzierten Deckenbalken ihrer Hütte. Ebenmäßige Muster, geschwärzt vom Ruß und dennoch leuchtend in den hier und da durchscheinenden Farben. Skilas Lippen bewegen sich flüsternd und Tränen stehen in seinen Augen. Einige Tage benimmt sich Skila schon so, seit er das Boot mit den Mannen von Tonur unten an den Klippen in der Bucht aufgehalten hat. In hart erlernter Kriegskunst schlug er jedem der 7 Angreifer den Schädel ein, ertränkte und würgte sie. Mit seinem goldrot glänzenden Speer brach er durch die Rippen tief hinein in die Herzen, bis der kleine Strand der Bucht sich rot färbte. Skila stand danach dort mit bebenden Gliedern im einsetzenden Schneetreiben, als plötzlich diese Raserei in ihn fuhr. Er schlug um sich, bedrohte die Dorfbewohner seines eigenen Stammes, nur um dann zusammenzubrechen und unvermittelt zu weinen. Ein Führer bricht nicht zusammen. Und schon gar nicht ihr geliebter Skila. Und so schleppten Ruki und ihre Brüder ihn zu ihrer Hütte. Und da liegt er nun. Wellen von Anfällen durchfahren ihn, wie die Wölfe, die durch die knorrigen Kiefernwälder jagen, immer im eleganten Sprung über Wurzeln und Gestrüpp, um sich dann zurückzuziehen, sich zu verstecken und wieder loszurasen. Ruki weiß nicht, was sie machen soll. Der Sud hilft, aber er führt Skila zu weit weg, ins Reich der Geister. Ruki hat das Gefühl, dass er hier in der diesseitigen Welt sein sollte, um wieder zu dem zu werden, der er noch vor wenigen Tagen war. Die alte Schamanin hat ihr einmal gesagt, dass jeder Krieger die Geister der Getöteten in sich aufnimmt und ihnen in seinem Inneren ein Zuhause gibt, bis er selbst eines friedlichen Todes abseits des Kampfes stirbt. Dann fahren sie gemeinsam und in Frieden auf zu den Göttern. Doch wirst du im Kampfe getötet, gehen alle Geister in dir auf den über, der dich umgebracht hat. Skila müsste nun eigentlich sterben, um diese Geister ziehen zu lassen. Aber ihr Geliebter ist gesund. Er ist jung und stark. Wie soll er so weiterleben? Ruki muss es schaffen, den Geistern in Skila vorzutäuschen, dass dieser im Tode ist. Und Ruki befragt Skila. Was ist dir widerfahren? Was ist geschehen? Skila drückt sich ungelenk aus. Er versucht, den Erinnerungen auszuweichen. Doch Ruki lässt nicht locker. Wieder und wieder lässt sie sich den Kampf in der Bucht erzählen. Mehrmals am Tag. Skila hat sich schon so weit beruhigt, dass ihre Brüder ihn nicht mehr festhalten müssen. Auch den heiklen Sud braucht der Stammesführer nicht mehr. Wenn die Trauer und das Weinen aus Skila herausbrechen, schweigen sie gemeinsam und dann spricht Ruki zu ihm. Nach jedem Zusammenbruch bittet sie Skila, einen der Geister ziehen zu lassen, sich genau vorzustellen, wie dieser in den grauen Winterhimmel aufsteigt und dann mit dem Durchbrechen der Sonne über der zerklüfteten Küste belohnt wird. Stunde um Stunde, Tag um Tag lösen sie langsam die Klauen der Geister einzeln von Skilas Herz. Der Krieger berichtet Ruki, Tonur habe ihn angefleht, ihn nicht zu töten, aber nicht sehe, dass sie gekommen seien, um zu verhandeln. Doch Skylla war so voller Hass und auf Rache aus für die Ermordung seiner Mutter durch Tonur Jahre zuvor, dass er nichts auf solche Worte gab. Dabei hätte ihm auffallen müssen, dass das lange Boot kaum Waffen mit sich führte und es für ihn, Skylla und drei seiner Getreuen ein leichtes war, die Männer Tonurs zu schlachten. Skylas Hass hat sich in Leere verwandelt. Er bereut zutiefst, nicht einen Moment zugehört zu haben, nur einen Moment. Er hat die ganze Zeit gespürt, dass er Unrecht tat und dieses Wissen mit seiner überbordenden Brutalität blutig überspielt. Dafür, das weiß er, strafen ihn nun die Geister. Ruki schüttelt den Kopf. Nein, die Geister strafen nicht. Sie sehen die Wahrheit in dir und können gehen, wenn du sie erkennst und annimmst. Sie verfällt in einen leisen Gesang. Sie weiß nicht, woher die Melodie kommt. Sie wiederholt sich scheinbar von allein. Langsam sinkt Skylla auf das Lager und schläft ein. Seine Züge sind jetzt weicher. Richtiger Schlaf. Ein Schlaf ohne die Qual der Geister. Ruki weiß, dass ihr Geliebter zurück ist und dass der Stamm nun einen weiseren Führer hat als zuvor. Heute würden wir dem Krieger sicher eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostizieren. Diese kleine, zugegeben ausgedachte Geschichte gefällt Frau Tuschencafé sehr gut, aber sie präzisiert das Krankheitsbild.
Es wurde früher unter Angststörung gefasst, es ist aber gerade jetzt in diesem neuen Klassifikationssystem DSM-5 als eigene Kategorie aufgenommen worden, nämlich Traumafolgestörung, weil man gesehen hat, das ist nochmal eine eigene Gruppe, das ist nicht, geht nicht ausschließlich auf in einer Angststörung. Und das Spezifische bei einer Traumafolgestörung ist auch tatsächlich, dass es einen klaren Auslöser gibt für das Entstehen dieser Störung, nämlich das Trauma, was zum Beispiel Kriegserfahrungen oder andere Gewalterfahrungen sein können, was bei anderen Störungen nicht immer so klar ist, dass man sagen kann, darauf kann man das zurückführen. Ja, das ist eben erstmal ein großer Auslöser. Es gibt inzwischen sehr viel Forschung in diesem Bereich.
Moment, nicht so schnell. Bis zu eindeutigen Diagnosen, die Bestand haben und überprüfbar sind, ist es vor 3000 Jahren noch ein sehr weiter Weg. Aber um die Abkürzung DSM-5 kurz zu erklären, das ist die aktuelle 5. Auflage des US-amerikanischen diagnostisch-statistischen Leitfadens für psychische Störungen. Unsere Wikinger-Heilerin hat da im Vorfeld sicher weniger Konzeptarbeit geleistet. Aber Ansätze einer Therapieform spüre ich dennoch bei der jungen Schamanin. Wobei sich bei mir sofort die Frage stellt, was eine Heilung der Seele, eine Psychotherapie, eigentlich ist.
Das ist auch nicht ganz einfach zu definieren, aber ich habe mich da immer, wenn ich zum Beispiel vor Studierenden berichte, was man heutzutage unter Psychotherapie versteht, auch auf ganz alte Definitionen von Strotzka 1969 bezogen und tue das auch immer noch, demnach Psychotherapie ein bewusster und geplanter Prozess ist, der zwischen Menschen abläuft, also ein interaktioneller Prozess ist. Und dieser Prozess soll Leidenszustände eben verändern helfen, also beeinflussen. Und eingesetzt werden vor allen Dingen psychologische Mittel, insbesondere Kommunikation, also zuhören können, auch etwas erarbeiten im Gespräch mit den Patienten, bis hin zu verhaltensbezogenen Interventionen, zum Beispiel Rollenspiele durchführen. Dann ist ein wichtiges Merkmal von Psychotherapie, dass man ein klares Ziel vor Augen hat und dass man dies auch transparent mit den Patienten zu Beginn der Therapie bespricht. Also das grenzt Psychotherapie von anderen Verständnissen des Heilens ab. Es sind lehrbare Methoden und Techniken, also eine Orientierung an der Evidenzbasierung, an der Forschung, sodass immer neues Wissen hinzukommt und da sich auch die Techniken und Methoden, die man einsetzt, verändern können.
Und was der österreichische Psychotherapeut Strotzka 1969 als letzten Punkt definierte, ist: zwischen dem leidenden Menschen und dem ihn behandelnden Menschen braucht es eine emotionale Bindung. Zuwendung. Frau Tuschencafier vermeidet als Nicht-Historikerin Spekulationen über die Vergangenheit ihrer Disziplin in vormoderner Zeit, ist aber sehr einverstanden, dass wir diesen bildhaften Part übernehmen. Aber weiter in der Erzählung.
Aha, der Körper und die Seele, die hängen sehr eng beieinander, die sind sehr miteinander verwoben und die Seele oder Psyche kann Verursacher sein für körperliche Symptome. Also wenn wir noch weiter zurückgehen, kommen wir noch auf ganz andere Sichtweisen, wie abweichendes Verhalten oder psychische Störungen gesehen wurden. Das Bild war ja stark geprägt von medizinischen Bild psychischer Erkrankungen und sodass eben auch oft psychische Störungen gar nicht psychotherapeutisch behandelt wurden, sondern die Patienten irgendwo aufbewahrt wurden, auch weggeschlossen wurden in der Psychiatrie und sich natürlich auch nicht mehr weiterentwickeln konnten.
Einfacher gesagt, man warf alle Menschen mit abweichendem Verhalten in einen Topf. Egal, ob diese an schwerer Epilepsie litten, einer geistigen Behinderung oder einem psychischen Trauma. Etwa durch die rechtlosen Umstände, die Gewalt und die Konflikte ihrer Epoche. In Zeiten, wo es noch keine Psychiatrien gab, warf man diese Menschen in die Kerker, wo sie vor sich hin vegetierten. Oder man stieß sie aus der Gemeinschaft aus.
Hallo, ich bin Karin Seidler und ich arbeite im Team von Gesundheit Hören, das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Als Redakteurin recherchiere ich für verschiedene Podcast-Formate. Ich suche nach Themen, schreibe Skripte und Shownotes. Außerdem suche ich Gäste für neue Folgen aus und spreche vorher mit ihnen, damit bei der Aufnahme dann alles gut klappt. Mir macht es richtig Spaß, an den Podcasts für Gesundheit Hören mitzuarbeiten, weil wir komplizierte Gesundheitsthemen verständlich erklären und Geschichten erzählen von interessanten MedizinerInnen. Falls ihr ein Thema habt, das euch wichtig ist und das wir unbedingt in einen unserer Podcasts aufnehmen sollten, dann schreibt uns gerne an redaktion@gesundheithoeren.de. Und wenn ihr unsere Arbeit mögt, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da. Ich würde mich freuen.
Ein klarer Morgen 1523. An den tiefgrünen Ufern der Mosel liegt ein Stadtkastell mit angeschlossenem Verlies. Der kleine Wachsoldat klappert gewichtig mit dem Schlüsselbund, der andere steht mit der kurzen Hellebarde und einer rußenden Fackel bereit. Beide Männer stinken abscheulich. Ihre Hälse starren vor Dreck und schrundigem Grind da, wo ihre Lederrüstung an der Haut scheuert. Schwester Clara holt noch einmal tief Luft und streicht ihren grauen, grob gewebten Arbeitshabit glatt. Dann öffnet sich die schwere Pforte zum Verlies. Es ist stockdunkel. Aufgeregt fiepende Ratten flitzen davon, als der Lichtschein der Fackel durch die niedrige Öffnung fällt. Schwester Clara tritt vor und vernimmt das leise Wimmern der Frau und des Mädchens, die beide zusammengekauert in der hintersten Ecke auf kotdurchtränktem Heu hocken. Dann schlägt ihr der Gestank von Fäulnis und Exkrementen mit voller Wucht entgegen. Die Frauen reagieren kaum, als der Schein der Fackel auf ihr in Klumpen hängendes Haar und die verkrusteten Gesichter fällt. »Ich fass diese Schlangen nicht an. Das letzte Mal hat mich eine gebissen.« »Hexenbrut. Nur gut, dass ihr Zauber bei mir nicht gewirkt hat. Ich hätte sie gleich erschlagen sollen. Wilde Tiere sind es.« Als die Frauen die Stimme der Wache hören, wimmern sie lauter. Sie murmeln unverständlich, wiegen sich hin und her, um gleich darauf kurze, spitze Schreie auszustoßen. »Gebt mir die Fackel, schnell«, überschreit Schwester Clara den schrillen Lärm, »und lasst mich allein mit ihm.« Die Wachen treten aus dem Verlies und sofort beruhigen sich die Frauen ein wenig. Leise spricht die Besucherin zu den Gefangenen. Ich bin es, Schwester Clara. Ich komme, um euch von hier wegzubringen. Euch und eure Tochter. Wir gehen jetzt nach oben, wo Licht ist und Luft. Ihr seid noch immer meine Fürstin. Und was ihr für mich getan habt, das werde ich euch nun zurückgeben. Sie ruft die Wachen und weist sie an, die Fußketten der Frauen zu lösen. Dabei zu schweigen, vorsichtig zu sein und die Fackel etwas abseits zu halten. Das Licht schmerze die nur Dunkelheit gewohnten Augen. Mutter und Tochter können sich kaum auf den Beinen halten. Clara stützt die beiden so gut es geht und hält dabei die Luft an. Auch die zwei befreiten Frauen stinken, dass es ihr den Atem verschlägt. Die Treppe zum Innenhof der Burg ist steil, aber ganz sicher nicht das schwierigste Stück des Aufstieges aus der Dunkelheit und dem Wahn. Stufe für Stufe. Aber es ist ein Anfang. Der Kerker war zu dieser Zeit nicht selten das Mittel bzw. der Ort der Wahl, um unliebsame Konkurrenten oder Konkurrentinnen endgültig loszuwerden. Wenn sich auch nur ein kleiner Makel am geistigen oder körperlichen Zustand finden ließ oder man diesen auch nur vorschob.
Ja, wenn Sie daran denken, im Mittelalter zum Beispiel war man der Meinung, wenn jemand abweichend sich verhalten hat, so was wir heute vielleicht als psychische Störung beschreiben würden, dass er von Hexen besessen war oder vom Teufel besessen war, sodass die Menschen verbrannt wurden oder eben auch später in der Psychiatrie aufbewahrt wurden, also einfach nur weggesperrt wurden und man den Eindruck hatte, denen kann man nicht helfen.
Aber immer wieder gab es Menschen, die genau diese Verdammten nicht aufgaben, sondern versuchten, sie in das Leben und das Licht zurückzuholen. Wir kehren zurück zu Schwester Clara. Der erste Anfall ereignet sich schon auf halbem Wege zum Kloster. Auf der Ladefläche des Fuhrwerks kippt das Mädchen Hilda einfach zur Seite und schlägt mit dem Kopf hart auf eine der seitlichen Stützstangen. Die Mutter, die Fürstin Waltraude, schaut nur apathisch zu. Schwester Clara lässt sofort anhalten und hält den Kopf des Mädchens. Hilda verdreht absonderlich die Augen. Sie spuckt Speichel und Blut, da sie sich auf die Zunge gebissen hat. Ihre Hände und Beine krampfen, ein Urinfleck bildet sich auf dem Lumpen, den sie trägt. Die Atmung und das Herz rasen und die Kiefer knallen aufeinander. Die Nackenmuskeln zucken und Nasenbluten setzt ein. Dann fällt das Mädchen in sich zusammen, wie leblos. Schwester Clara nimmt es in den Arm, bis die Atmung wieder ruhiger wird. Ein Blick zu der Fürstin zeigt ihr, dass dieser die Tränen über die Wangen laufen und helle Streifen auf dem schmutzigen Gesicht hinterlassen. Johann, auf! Wir müssen weiter! Treib das Pferd an! Der Bauer setzt das Fuhrwerk wieder in Bewegung. In wenigen Stunden will Schwester Clara beginnen, aus diesen traurigen Geschöpfen wieder Menschen zu machen.
Also wenn irgendetwas Schlimmes passiert, unsere Gefühle aufgewühlt sind, wir sehr ängstlich sind, depressiv sind, traumatisiert sind, verärgert sind, finden sich auch immer entsprechende Korrelate, also das heißt Zusammenhänge mit Hirnprozessen. Also das Gehirn arbeitet dann zum Beispiel heftiger, da wo die Emotionen sitzen, an der Stelle zeigen sich dann eben durch bildgebende Verfahren mehr Hirnaktivitäten. Das heißt aber nicht, dass das Gehirn gestört ist. Aber es gibt natürlich neurodegenerative Erkrankungen oder auch neurologische Erkrankungen, also beispielsweise Demenz oder Parkinson, wo tatsächlich das Gehirn auch erkrankt ist und dann als Folge neurokognitive Probleme auftreten können.
Das war den Menschen auch schon im auslaufenden Mittelalter klar, dass die Älteren und Alten vergesslich werden, zittrig, dass die geistigen und körperlichen Fähigkeiten nachlassen, wobei mit Älteren und Alten in dieser Zeit spätestens die Altersklasse ab 50 aufwärts gemeint war. Doch genau wie heute waren bei Jung und Alt auch geistige Behinderungen und neurologische Erkrankungen anzutreffen. Die Frage war nur, wie wurde mit dem Wissen der Zeit damit umgegangen? Lassen Sie uns nochmal zu Schwester Clara reisen. Die Äbtissin schreitet in ihrem Gemach nervös auf und ab, während Schwester Clara gelassen auf einem Schemel vor ihr hockt. Was macht dich so sicher, dass die beiden keine Hexen sind? Es ist doch schon alles versucht worden. Selbst Bruder Cornelius hat all sein Wissen, all seine Tränke aufgeboten, um dieses arme Mädchen von den Dämonen zu befreien. Und auch die vom Wahnsinn getriebene Fürstin in das diesseitige Leben zurückzuholen. Nichts hat angeschlagen. Und jetzt sagst du mir hier ins Gesicht, dass es dir gelingen wird. Was für eine Anmaßung. Nur dein ehemals hoher Stand und das Geld deiner Familie schützen dich vor den Konsequenzen, die du für dein Handeln eigentlich verdient hättest. Schwester Clara schaut zu Boden und antwortet ruhig, ich weiß, Äbtissin, ich weiß. Jedoch, ich habe mich mit den Fratres ausgetauscht und habe selbst nachgelesen. Seit Jahrhunderten wird von solchem Gebaren der Menschen berichtet und nicht immer sind es vom Teufel Besessene. Ich denke, das Mädchen ist einfach krank. Und die Fürstin, ihre Mutter, ist ob dieser Krankheit aus dem Gleichgewicht gekommen. Sie ist nicht verrückt oder eine Hexe. Sie trauert schlicht um ihre Tochter, die sie für verloren hält. Papalapap, was sprichst du da? Und wer hat dir gestattet, dich mit den Fratres auszutauschen? Jetzt unterbricht Clara die Äbtissin. Ich halte mich an die Regeln unseres Herrn Jesus Christus. Eure Regeln hingegen, hochwürdige Mutter Äbtissin, sind Fesseln für den Geist, den zu öffnen uns der Herr befiehlt. Ja, ich bin freiwillig hier. Und diese Kapelle da drüben steht nur, weil das, was meine Mitgift sein sollte, nun unserem Orden gehört. Und ich sehr viel lieber an der Seite des Herrn stehe, als an der Seite eines dümmlichen Kerls aus dem Adel von der anderen Flussseite. Ich achte euch, hochwürdige Mutter Äbtissin, aber lasst mich mein Werk tun. Und genießt ihr das Leben im wohlhabendsten Gemäuer diesseits der Mosel. Vielleicht ist ja die Seelsorge unserer fiktiven Schwester Clara von der Mosel ein Vorläufer der modernen Psychotherapie. Frau Tuschen-Kaffier sieht das allerdings kritisch.
Also ich würde weder sagen, dass es eine Fortsetzung ist, noch dass sie es gar nichts damit zu tun hat. Der gemeinsame Nenner ist das Zuhören, sich dem anderen zuwenden. Der Unterschied ist eben, dass die moderne Psychotherapie sehr viel professionalisierter ist als einfach nur zuhören, weil sie auch dabei nicht stehen bleibt, sondern eine ganze Reihe von auf einzelne Störungsgebiete zugeschnittene Methoden der Intervention entwickelt hat. Und das könnte Seelsorge nicht leisten. Ich würde sagen, es ist immer gut, wenn man jemanden hat, der einem zuhört. Und das kann auch ein Seelsorger sein, insbesondere auch im vorklinischen Sinn. Also, dass sich erst eine psychische Störung erst gar nicht ausbildet. Wenn eine psychische Störung vorliegt, reicht Seelsorge nicht aus, weil man mehr braucht.
Der Herbst ist gekommen. Die Fürstin und ihre Tochter sitzen beim Sticken in der gerade noch wärmenden Sonne im Garten der Abtei. Erfreut beobachtet Schwester Clara die beiden aus dem Fenster ihrer Kammer. Und dennoch seufzt sie. Das Mädchen ist zu einer jungen Frau geworden. Sie in das Leben zurückzuholen war praktische Seel- und Leibessorge. Genügend zu essen, ordentlich Schlaf, Sonne und frische Luft, ein geregelter Tagesablauf und leise, stetige Zuwendung. Nein, nicht Litanei und Gebet, zugewendetes Zuhören. Jesus hat viel gesprochen, aber noch mehr hat er hingehört. Gut. Nach und nach haben die Anfälle von Hilda abgenommen. Clara führt genau Buch über Schwere und Dauer. Von Anfang an bis heute. Von Hilda wollte sie hören, was sie kurz vor der Ohnmacht spürt. Und beide wissen nun, dass ein Prickeln hinter den Augen sehr zuverlässig einen neuen Anfall ankündigt. Dann bleibt genug Zeit, Hilda sicher zu betten und zu stützen. Schon eine Stunde später kann sie dann wieder mit vollendeter Sicherheit die Sticknadel führen und leise mit ihrer weichen Stimme singen. Das Mädchen ist krank, ja, aber nicht besessen. Und sie wird lernen, mit ihrer Bürde umzugehen. Schwieriger ist es mit der Fürstin. Schwester Clara legt die Stirn in Falten. Sie spürt, welche Anstrengungen es Waltraude kostet, am klösterlichen Leben teilzunehmen. Viele Tage kommt sie kaum vom Lager hoch, um ihrer Tochter vielleicht Gesellschaft zu leisten, mit ihr zu lesen oder zu singen. Klebrige Düsternis nennt die Fürstin ihre Gedanken. Albträume plagen sie. Angst schleicht sich in jeden Winkel ihres Daseins. Sie meint, ihr Leib stünde in Flammen und die Luft fließe um sie herum wie Gift, das sie töten will. Dann schreit sie oder ihr versagt die Stimme und jeder Gedanke. Ja, Hilda ist am Körper krank, ihre Mutter an der Seele. Clara schließt das Fenster und stellt sich an ihr Lese- und Schreibpult. Übrigens das erste seiner Art, das jemals hier im Kloster in der Zelle einer Nonne gestanden hat. Einem Geschenk von Bruder Clausius, den sie nicht nur für sein Wissen schätzt, nein, er sieht einfach beunruhigend gut aus. Sie schlägt ihre Aufzeichnungen auf und wieder muss sie seufzen. Nein, nicht alle Männer sind so gütig wie Clausius. Die Fürstin hat schwere Verletzungen an und in ihrer Scham, das stellte Clara fest, als sie Mutter und Tochter nach ihrer Ankunft im Kloster ausgiebig wusch. Auch an anderen Körperteilen hatte die Fürstin alte und neue Narben. Die Brüste waren gezeichnet von Bissspuren und tiefen Kratzern. Das waren nicht die Wachen. Das müssen Qualen der Jahre zuvor gewesen sein, Qualen, aus denen vielleicht ein Mädchen geboren wurde, das krank war und noch heute ist. Die Ordensschwester steht langsam auf, sie streicht wie immer ihr Gewand glatt, sie hebt den Kopf, statt ihn in Demut zu senken. Der Fürstin steht noch ein langer, schwieriger Weg bevor. Es braucht nur Zeit, Zuwendung und Zuversicht. Und Liebe, wie die Liebe, die sie durch den Herrn erfährt. Nun, was wissen wir bis zu diesem Punkt? Ich fasse das mal zusammen. Für Sie, für euch und auch für mich. Die Seele und der Körper, also Psyche und Soma, stehen im Austausch. Wird ein Teil von beiden krank, werden es am Ende beide Seiten sein, die leiden. Denn sie sind untrennbar verbunden und beeinflussen einander. Aber ganz wichtig, wir unterscheiden zudem neurologische Erkrankungen des Gehirns und geistige Behinderungen von Erkrankungen der Psyche und des Denkens sowie der Gefühlswelt. Der Weg, psychische Störungen und Leiden zu entdecken und auf ihre Heilung hinzuwirken, geschieht über die Interaktion zwischen Therapeuten und dem leidenden Menschen. Transportmittel sind das Zuhören und die Sprache, sind Einfühlung und Reflexion. Ab der Renaissance setzt sich dann nach und nach auch die Einsicht durch, dass Menschen mit psychischen Störungen nicht als Besessene behandelt, in Ketten gelegt und quasi gefoltert werden sollten. Ein Beispiel der später No Restraint genannten Behandlungsmethoden, also Methoden ohne Zwang, ist die Arbeit des französischen Psychiaters Philippe Pinel. der um 1790 im berühmten Hôpital de la Salpêtrière sogenannte Irre behandelte und wenig d'accord mit den vorherrschenden Methoden war. Er kommt auf die damals fortschrittliche Idee, dass der Knast für die Verrückten sie vielleicht noch verrückter macht und dass geistig Behinderte mit psychisch Erkrankten ganz schlecht zusammenpassen und dass die jeweiligen Krankheitsbilder einander verstärken. Und er beginnt, über Ursachen nachzudenken und in der Folge Behandlungen ohne Gewaltanwendung zu forcieren. Mit Erfolg. Erste explizite Einrichtungen für psychisch Kranke entstehen. Dort trifft man zwar immer noch genauso oft auf Willkür wie auf wahre Zuwendung und Fürsorge. Jedoch, Thema dieser Folge ist nicht die Psychiatrie, sondern die Geschichte der Psychotherapie und Psychoanalyse. Natürlich wäre es hochspannend, Milos Formans Klassiker Einer flog über das Kuckucksnest oder aus neuerer Zeit Scorseses Shutter Island inhaltlich auf ihre Klischees zu sezieren, beides Filme, die sich mit den Abgründen der Psychiatrien und den Verwahrungsorten für psychisch Erkrankte befassen und eher eine popkulturelle als eine wirkliche geschichtliche Realität zeigen. Ja, sehr gern, aber ein andermal. Also zurück. Den Ärzten in der Moderne war nun klar, wenn die Krankheit nicht organisch hervorgerufen wurde und das Organ Gehirn zerstört hat, muss die Ursache in den Lebensumständen der Vergangenheit und im sozialen Umfeld liegen. Und vielleicht da, wo das Bewusstsein nicht hinblickt. Da ist etwas, das wir ins Licht heben müssen, denn bei Licht betrachtet ließe es sich erklären. Und mit dem Verstehen und Begreifen könnte keine Qual mehr davon ausgehen. Gibt es einen Urknall für diese Sichtweise?
Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, da gab es jetzt so ein Datum oder eine Person und dann war das so. Das ist immer weiter professionalisiert worden. Also es gab eigentlich stärker die Sichtweise, dass Erkrankungen was mit organischem Leiden zu tun haben, als die Sichtweise, dass psychische Erkrankungen auch durch psychisches Leid einfach verursacht werden können. Sodass man sagen kann, also auch da wieder, dass eben diese Paradigmenwende, also das medizinische Weltbild hin zu dem psychodynamischen Weltbild mit dem Blick auf oder Paradigma auf psychische Erkrankungen schon auch ein wichtiger Wendepunkt war.
Und dieser Wendepunkt, oder besser dieser Wendeprozess, nahm im 19. Jahrhundert an Fahrt auf. Gedankenmodelle wurden erstellt und ganze Denkschulen befassten sich mit den Ursachen für psychische Erkrankungen, die nicht organisch begründet waren. Der Wiener Arzt und Neurophysiologe Sigmund Freud nimmt unbestritten die herausragende und vorausschreitende Position in der Entwicklung der modernen Therapieformen ein. Wikipedia schreibt dazu: Freuds damals neue Vorstellungen einer großen Bedeutung kindlicher sexueller Konfliktlagen und Traumata bei der Entstehung von Neurosen fanden zunächst wenig Resonanz in der Ärzteschaft, sodass er eine lange Phase der Ausgrenzung durchlebte, bevor sich, ausgehend von Wien, allmählich ein Kreis von Anhängern um ihn scharte, um die psychoanalytische Lehre weiterzuentwickeln und zu verbreiten. Grundlegendes Werk zur Erforschung des Unbewussten war Freuds 1899 erschienenes Buch »Die Traumdeutung«. Seine 1916-17 veröffentlichten Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse kommen einem Lehrbuch am nächsten und gelten bis heute als Freuds meistgelesenes Werk. Hohe Bekanntheit hat daraus das Strukturmodell der Psyche mit den drei Instanzen Es, Ich und Über-Ich. Eine kritische Auseinandersetzung mit Freuds Lehrmeinungen ließ schon unter seinen frühen Anhängern nicht lange auf sich warten. Eigene Lehren entwickelten erst Alfred Adler, dann auch der von Freud zunächst als Nachfolger vorgesehene Carl Gustav Jung. Ende des Zitats. Freud und Jung treffen sich 1907 in Wien zu einem langen Gespräch. Bei dieser ersten Begegnung sprechen die beiden 13 Stunden lang miteinander, wobei sowohl sehr ähnliche Interessen als auch bereits Differenzen sichtbar werden. Das ist interessant. Und vielleicht kann man sich das so vorstellen. Wien im Hause Freud. Kaffeezeit. Fühlen Sie sich wohl und bitte antworten Sie gerade heraus, mein geschätzter Karl Gustav. Freud zieht an seiner obligatorischen Zigarre, die ihn aber nur kalte Luft atmen lässt, denn sie ist längst erloschen. Wohlfühlen. Der jugendlich wirkende Karl Gustav Jung trennt die Worte ganz bewusst, streicht sich amüsiert über den kleinen Bauchansatz. Gut, zum Wohl fehlt mir ein starker Schnaps und das Fühlen erstreckt sich auf die Wahrnehmung der Ermattung meines Leibes, nachdem ihre vorzügliche Haushälterin Mathilda uns so köstlich mit Kuchen abgestopft hat. Mein Gehirn stellt deshalb gerade einen Teil seiner Verpflichtungen zurück. Danke, mein Freund. Freud kann sich ein Grinsen nicht verkneifen, nachdem er seine Zigarre erneut angezündet hat. Den Schnaps sollen Sie haben. Ich empfehle einen Marunka, hochprozentiges aus Mähren, meine Heimat. Ein sehr guter Aprikosenobstler. Freud läutet nach der Haushälterin und die bringt wenig später eine gekühlte Karaffe mit dem klaren Gebrannten. In der Karaffe schwimmt zudem eine rosige Aprikose, die durch die Vergrößerung des Glases wie ein ansonsten bedecktes Körperteil der Aphrodite samtig aufreizend schimmert. Prall, zart und kräftig zugleich. Beide Männer betrachten die rotierende Aprikose, während die Haushälterin die Gläser füllt. Freud reicht Jung ein Glas, erhebt das seine, während er mit der dünn vor sich hin qualmenden Zigarre auf die Frucht deutet. Tja, da haben wir wohl eben dieselben Assoziationen gehabt, nicht wahr? Auch wenn Sie es vehement abstreiten werden. Jung winkt lachend ab. Assoziation hat ja etwas mit Fantasie zu tun und ich bin auch nur ein Mann, der die Schönheit liebt. Nur es bleibt eine Aprikose und sie wird mich nicht in meine Träume verfolgen. Glauben Sie mir. Freud kneift die Augen zusammen. Wussten Sie, dass die Aprikose ein Aphrodisiakum sein soll? Naja, wenn man Shakespeare glauben mag. Ah ja, Ihre alchemistische Wissenssammlung sollte dies eigentlich auch beinhalten. Aber lassen Sie uns trinken. Er erhebt das Glas. Auf den Kuchen, die feine Mathilda in der Backstube und unsere Auge-zu-Auge-Freundschaft, die sich endlich erfüllen darf, nach Jahren einer Gemeinschaft in puren Gedanken und Schrift. Und natürlich auf Sie, mein junger Freund. Karl Gustav, der mein Werk so fleißig weiterträgt und, ich vermute, mich am Ende überragen könnte. Freud kippt den Marunka mit einem Zug, nimmt die abgewetzte Brille ab und steckt sie in die Brusttasche seiner Weste. Dann befreit er sich von Jackett und Binder. Jung schaut derweil noch versonnen auf sein Glas, dann nickt er und trinkt den Schnaps ebenfalls in einem Zug aus. Und antwortet dann amüsiert, »Mein lieber Freund, Sie könnten durchaus mein Vater sein. Und sicher ist, jede neue Generation überragt die vorangegangene.« Aber vielleicht wandle ich entlang Ihres Werkes nur eine kleine Weile und biege dann ab zu meinen eigenen Gefilden, die ich schon zu kräftig blühenden Feldern beackert habe. Wer weiß, vielleicht überrage ich Sie nicht nur, sondern stürze Sie am Ende. Freud, mit der Zigarre zwischen den Zähnen, lacht laut auf und nestelt an seinen Manschettenknöpfen. Natürlich stürzen Sie mich am Ende. Die Welt lernt jeden Tag dazu. Ihr Vorteil ist der des Sohnes. Sie überholen mich mühelos im Wissen, da es Ihnen zufallen wird. Schlicht, weil die Zeit voranschreitet und Sie zudem einer der wachsten Geister unter der Sonne sind. Er nimmt die Zigarre aus dem Mund, schürzt die Lippen und setzt heiter fort. Obwohl, lieber Karl Gustav, ich habe bei Ihnen schon hier und da den Eindruck, dass Sie eher in die Vergangenheit schauen als in die Zukunft. Gerade was unser beider Feld der Wissenschaft betrifft. Ich kann mich, und das trotz Ihrer Brillanz und Einfühlungsgabe, des Eindrucks nicht erwehren, dass Sie dem Dunkeln zugeneigt sind und nur Ihre Lebensfreude und Neugier Sie davon abhält, sich hinabziehen zu lassen. Sind Sie vielleicht ein grübelnder Romantiker im Kleide des Analytikers? Jungs Miene zeigt, dass er das scherzhaft Gesprochene in einigem Ernst wahrnimmt. Mein lieber Sigmund, Sie sehen die Welt zu materialistisch. Alles ist bei Ihnen immer Libido. Überall sehen Sie nur die Sexualität oder deren Derivate. Hinter jedem Verhalten lugt sie hervor, egal ob Wahnsinn, Neurose oder Hysterie. Sie verneinen die Komplexität der Seele und der Welt, die von dieser durchdrungen ist und sie gleichzeitig durchdringt. Psyche ist von Physis nicht nur im Körper des Menschen nicht zu trennen, sie ist dies auch außerhalb dessen, in allem nicht. Dabei weist er einen großen Bogen um sich herum, auch nicht im bekannten Universum. Ja, die Astrologie spricht darüber Bände. Glauben Sie mir. Freud stutzt und gießt sich einen weiteren Marunka in das Gläschen. Ich bitte Sie, Astrologie, das ist Mumpitz. Schon meine jüdischen Vorfahren sprachen eher den Zahlen zu als den Gestirnen. In denen ist nichts zu entdecken, was über uns Menschlein spricht. Nur in dem, was Menschen erdachten, findet sich ein Spiegel der Existenz. Der Rest ist animalisch. Trieb und Lust, Todesangst und Sehnsucht nach Zuneigung. Oder behaupten Sie, wir denken uns das Universum und deshalb existiert es? Mein junger Freund, es ist nun mal die Libido, die uns steuert. Nur überdeckt im voranschreitenden Leben durch zivilisatorische Kodizes, Erlerntes und Wissen. Auf ihrem dunklen Grunde ist es immer die eigene Libido oder die anderer, die uns steuert, uns verwirrt und die wir zu verstehen lernen müssen. Jung steht auf. Ich stimme Ihnen ja gern zu. Animalisches Nichtdenken und menschliches Denken sind über die Brücke der Libido verbunden. Aber Sie sollten den Begriff der Libido erweitern, sozusagen universalisieren. So breit fassen, wie es nur eben geht. Und ja, dann wird vielleicht ein Schuh draus, der uns beiden passt. Er zuckt mit den Schultern. Ich denke einfach, dass wir viel aus den Mythen der Zwischenwelt lernen können und dass neben unserer Methodik der Übertragung und der Projektion liebevolle Zusprache, altes Wissen, Astrologie und Seelenglaube, ja auch Religion, wichtige Schlüssel zum Verständnis unseres Geistes und der Prozesse sind, die uns glücklich oder unglücklich machen. Freud schweigt. Ist dieser wirklich ein Jünger seiner Lehren? Er zieht kräftig an der Zigarre, als es im Bücherregal hinter ihm rumpelt und ein Foliant ohne sichtbare Fremdeinwirkung herunterfällt. Jung deutet belustigt auf den Folianten. Zumindest aus der Zwischenwelt stimmt man mir zu, sehen Sie? Freud legt die Hand auf Jungs Schulter. Wenn Sie es so sehen wollen, bitteschön. Aber lassen Sie uns Ihren letzten Fall besprechen. Die Akte ist erstaunlich. Und Ihre Schlussfolgerungen zu den Neurosen brillant. Und er lächelt suffisant. Es sind Tatsachen. Die Geschichte mit dem Folianten wird oft erzählt, wenn es um den Beginn dieser langjährigen, intensiven und streitbaren Beziehung geht. Jung und Freud unterschieden sich schon damals in ihren Ansichten und in späteren Jahren immer stärker, bis es zum Bruch kam. Aber es soll uns heute weniger um die verschiedenen psychoanalytischen Schulen gehen, sondern darum, wie sich dieses Fachgebiet der Medizin entwickelte. Interessant ist, dass sich Freud und Jung über Fallbeispiele besprachen, die sie auch jeweils akribisch in ihren Schriften darlegten und auch in der Lehre verwandten.
Ja, das Arbeiten mit Fallbeispielen ist natürlich ein sehr fruchtbarer Weg, um überhaupt erstmal erste Erkenntnisse über ein Gebiet zu gewinnen, über auch, ja, was psychische Störungen ausmacht. Und es war ja ein großer Gewinn von Sigmund Freud, der ja eigentlich Mediziner war. Und seinerzeit herrschte ja eigentlich ein medizinisches Krankheitsbild für psychische Störungen vor. Das heißt, man ging davon aus, das ist organisch bedingt, das ist angeboren. Das ist auf jeden Fall nicht durch Gespräche veränderbar. Und das muss man einfach als großen Verdienst von Freud sehen, als Vertreter der psychodynamischen Richtung, dass er eine andere Sichtweise auf psychische Störungen hatte, dass er einfach sich angeschaut hat, anhand von einzelnen Fällen, ja, die ja auch sehr eindrucksvoll waren, dass jemand zum Beispiel nicht mehr gehen kann, wo erstmal vorherrschend sowas ist wie, ja, hat er irgendwie eine Lähmung, ist irgendwie im Körper was defekt, das liegt ja nahe. Und dass er einfach dann angefangen hat, den, ich sag mal, psychischen Apparat, der dahinter steht, anzuschauen und durch viele Gespräche, also eher auf so einer Ebene der freien Assoziation, also dass die Patienten einfach liegend einfach berichtet haben, wie es ihnen geht, und er dann auch sehr wenig Deutungen gemacht hat, aber es eben sozusagen frei war für die Patienten, eben sich zu äußern, dass er dadurch eben Blockaden auch lösen konnte, die eigentlich körperlicher Natur waren, und erkannt hat, aha, der Körper und die Seele, die hängen sehr eng beieinander. Und das war ja revolutionär für diese damalige Zeit. Insofern war das Arbeiten an Einzelfällen und das Entdecken, dass tatsächlich etwas auflösbar ist an Blockaden, die sich körperlich äußern, durch Gespräche, durch Traumdeutung, durch freies Assoziieren, durch Zuhören eigentlich letzten Endes, ein sehr, sehr großer Gewinn. Und damit ist ja etwas angestoßen worden. Das sind eben, haben sich in der Folge sehr viele unterschiedliche Schulen gebildet, die dann nochmal andere Sichtweisen hatten. Also Freud hatte ja eine sehr stark triebtheoretische Sichtweise auf psychische Erkrankungen und hatte natürlich auch eine sehr breite, interessante Theorie, die auch gesellschaftspsychologische Prozesse mit einbezogen hat für das Entstehen psychischer Erkrankungen. Und in der Folge hat sich dann eben dieses Bild, was da aufgebaut worden ist von psychischen Erkrankungen, dann immer noch weiter verfeinert. Aber ich möchte es aber nochmal betonen, es war auf jeden Fall revolutionär für die damalige Zeit, dass der Blick auf psychische Erkrankungen anders erfolgte als zuvor. Nämlich, dass psychische Erkrankungen durch psychische Prozesse bedingt sind.
Vergegenwärtigen wir uns, was das bedeutet. Es gab nun Chancen für die, die gefangen waren in ihrem Traumata, die nicht wussten, woher ihre Ängste kommen, und die nun Klarheit über sich gewinnen konnten. Und wie ging es nach Freud weiter?
Dann kam die nächste Welle innerhalb der Psychologie, die streng empirisch orientierte Sichtweise, dass Konstrukte empirisch überprüfbar sein müssen. Das war die Zeit des Behaviorismus, also der Verhaltensforschung, wo zum Beispiel Skinner als ein Vertreter nennbar ist, der sagt, alles Verhalten ist gelernt. Psychische Störungen sind auch gelernt und psychische Störungen können auch wieder verlernt werden. Und da waren eben Lernprinzipien, die beschrieben wurden, die in Experimenten in der Grundlagenforschung gezeigt worden sind. Klassisches Konditionieren zum Beispiel. Vielleicht haben Sie schon mal gehört von dem Pavlovschen Hund, ja, der konditioniert wurde auf eine Glocke. Wenn die Glocke klingelte, kam Futter, und nachher reicht es aus, wenn nur noch die Glocke geklingelt wird, dann kommt der Speichelfluss. Das ist so ein Beispiel für Konditionierungsprozesse. Und man hat dann versucht, dieses eine Modell, zum Beispiel das Konditionierungsmodell, auch auf die Entstehung von psychischen Störungen, zum Beispiel Phobien, zu übertragen. Ja, Hundephobien, spezifische Phobien. Bei vielen Phobien liegt diese Analogie ja auch nahe. Und Skinner hat dann noch zusätzlich eben die Idee gehabt, das eine ist die Aufrechterhaltung, nämlich die Konditionierung, aber die Frage ist ja, warum geht das nicht wieder weg? Und da kam durch Skinner dann einfach nochmal der Blick auf die aufrechterhaltenden Bedingungen auf, dass man eben zum Beispiel, wenn man ein Kind, was sich auf den Boden wirft und schreit, ich will aber ein Bonbon, dass man dem viel Aufmerksamkeit gibt und sagt, ah ja, und dann kriegst du das halt, und dass das sozusagen durch die Umwelt sozusagen getriggert und gelernt wird, dass Verhaltensweisen sich stabilisieren. Dann kam die kognitive Wende, das war so um 1970 rum. Da waren eben viele Vertreter, die eben gesagt haben, das ist schön und gut mit dem Pavlovschen Hund, aber Menschen sind nicht nur so einfach konditionierbar, es sind viele andere Prozesse, die an der Entstehung psychischer Erkrankungen eine Rolle spielen. Und wir müssen entgegen diesen Forderungen von Skinner oder dem Behaviorismus überhaupt, dass wir nur beobachtbares Verhalten angucken, auch wieder, so wie bei Freud, Introspektion zulassen. Also das in sich hineinschauen, Gedanken und Gefühle beschreiben und da eben schauen, was sind die Ursachen auf dieser psychischen Ebene im Sinne von Gedanken und Gefühlen. Das war die kognitive Wende, dass sozusagen Kognition, mentale Bilder wieder salonfähig wurden und auch als Forschungsgegenstand galten. Es gab dann eben andere Vertreter, die bahnbrechende Forschung gemacht haben. Zu nennen ist da zum Beispiel Aaron Beck, zwar auch ein Mediziner, der auch ursprünglich psychodynamisch orientiert war, der dann aber sozusagen durch seine Tätigkeit als Psychotherapeut, auch Arbeit übrigens an Fallbeispielen, eben eine neue Theorie entwickelt hat, die schlichter war, die nicht den ganzen Apparat brauchte, wie Freud ihn formuliert hat. Sehr komplexe Annahmen, die schwerer überprüfbar sind. Er hat sich dann eben konzentriert auf kognitive Schemata, die lebensgeschichtlich aufgebaut werden und Veränderungen in der Sichtweise über sich und die Welt, kognitive Triade sozusagen, bei Depressionen ist von ihm geprägt worden, dass depressive Menschen sich selbst und die Zukunft und ihre Umwelt negativ sehen und dass diese kognitiven Prozesse alles triggern sozusagen und damit eben auch negative Emotionen wie Depressionen angestoßen werden und aufrechterhalten werden.
Bevor ich nun ganz schlicht wissen möchte, was heute die häufigsten psychischen Störungen sind, ein letztes Mal, für heute versprochen, Wikipedia. Und zwar zu dem eben genannten Aaron Beck, einem ebenfalls US-amerikanischen Psychotherapeuten. Zitat: Eine seiner frühesten Veröffentlichungen stammt aus dem Jahr 1953, aus Becks Beschäftigung als Psychiater in der US Army. Er untersuchte 5 Soldaten, die nach der versehentlichen Erschießung von Kameraden in Korea psychotische, depressive Symptome entwickelten. Manche Begriffe, die Beck im Artikel verwendete, wie unbewusste Feindseligkeit oder Abwehrmechanismen, lassen noch seine Erfahrungen mit psychoanalytischen Denkmodellen erahnen. In der darauffolgenden Zeit entwickelte er der Psychoanalyse gegenüber eine skeptische Haltung und versuchte anhand von Träumen zu prüfen, ob depressive Patienten tatsächlich, wie im psychoanalytischen Konzept angenommen, das Bedürfnis zu leiden hätten. Das Ergebnis veranlasste ihn, sich von der Psychoanalyse abzuwenden. Als Gegenentwurf schuf er das Modell der kognitiven Verhaltenstherapie, die auf der kognitiven Theorie der Depression basiert, vor allem auf der Beobachtung, dass Depressive bestimmte stereotype Muster der Wahrnehmung und des Schlussfolgerns aufweisen, die ihren Blick auf die Wirklichkeit trüben und sie in Selbstablehnung und Pessimismus gefangen halten. Ende des Zitats. Depressionen sind eine wirklich bedrohliche Krankheit. Und wer je mit Betroffenen zu tun hatte, weiß um das Leiden. Daher meine Frage an Frau Tuschenkaffier, was heute die häufigsten Störungen sind.
Ja, es gibt 2 große Surveys, also Gesundheitsbefragungen. Eine ist schon 1998 durchgeführt worden und wiederholt wurde das 2014. Da wurde geschaut, über ein Jahr hinweg, also 12-Monats-Prävalenz nennt sich das, also was hat sich innerhalb eines Jahres sozusagen an psychischen Erkrankungen ergeben. Und da wurde eben festgestellt, dass Angst und Angststörungen und depressive Störungen die häufigsten Störungen in Deutschland sind. Und es gibt auch Zahlen, die zeigen, dass ungefähr 30% der Allgemeinbevölkerung in Deutschland irgendeine psychische Störung hat, was sehr viel ist. Es gibt auch noch Daten, die sich auch bereits auf den Kindes- und Jugendalter, auf das Kindes- und Jugendalter beziehen. Auch da zeigen sich eben Störungen aus dem Bereich Angststörungen als die, die vorne liegen. Und auch da gibt es schon hohe Quoten, also um die 17-18% der Kinder und Jugendlichen, die bereits an einer Angststörung oder an irgendeiner Störung leiden.
Ich finde das zutiefst erschreckend. Was ist das Problem in Deutschland? Wir sind doch ein reiches Land. Wir halten uns für meist gut aufgeklärt und in vielerlei Hinsicht, wenn nicht in jeder, für recht fortschrittlich. Was also läuft falsch?
Es ist nicht höher als in anderen Ländern, also in anderen Industrieländern, in etwa vergleichbar, kann man sagen. Also insofern kann man jetzt nicht sagen, dass wir in Deutschland speziell etwas falsch machen, aber es zeigt einfach auch, dass psychische Erkrankungen tatsächlich eine große Aufgabe für die Versorgung sind. Und es zeigt, dass da auch mehr gemacht werden muss.
Die Therapeuten haben heute einige Hilfsmittel an der Hand, um genauer zu kategorisieren, um welche psychische Störung genau es sich bei ihrem Gegenüber handelt. Da gibt es das DSM-5. Was heute schon 374 Störungen und Krankheitsbilder auflistet. Oder das auch in Deutschland verwendete ICD-10, die internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. Und es gibt auch medikamentöse Hilfsmittel, die Patienten kurzfristig aus akut lebensbedrohlichen Situationen helfen können und langfristig Stabilität mittels Neuroleptika bei schwersten Psychosen versprechen. Es bestehen bei vielen Menschen Ängste, dass sie durch diese modernen Medikamente ihre Handlungsfreiheit verlieren. Dabei sind diese Möglichkeiten doch ein Segen, oder?
Also meine Ansicht dazu ist, dass Medikamente an sich weder Fluch noch Segen sind, sondern es hängt immer davon ab, wie man sie einsetzt. Ob sie Fluch oder Segen sind. Fluch sind sie, wenn man bei jeder Kleinigkeit einfach Medikamente verschreibt und die Menschen abhängig werden von Medikamenten. Das wäre Fluch. Segen sind sie, wenn Medikamente gezielt eingesetzt werden, zum Beispiel bei sehr schweren Depressionen, um Patienten überhaupt erstmal wieder zugänglich zu machen für eine Psychotherapie. In dem Fall ist es eine große Hilfestellung. Aber es ist nicht so, dass man durchgängig Medikamente einsetzen sollte, sondern die Patienten sollen ja auch lernen, ihre Probleme selber lösen zu lernen und sie nicht auf die Wirkung von Medikamenten zu attribuieren, also zurückzuführen.
Gibt es denn am Ende eine wahre Heilung für die Seele?
Heilung ist grundsätzlich erstmal die Abwesenheit der Symptome, die eine psychische Störung ausmachen. Da kann man sich wieder an den Klassifikationssystemen orientieren und sagen, über einen Haken dran, alles kommt nicht mehr vor. Heilung kann aber auch bedeuten, dass noch andere Prozesse angestoßen wurden, die eben über die Symptomatik hinausgehen, zum Beispiel mehr Lebenszufriedenheit, Ausgeglichenheit und so weiter, was häufig einhergeht mit Heilung. Heilung kann aber auch heißen, dass es eine deutliche Besserung der Symptomatik gibt, dass es dann keine wirkliche Heilung im Sinne von Abwesenheit der psychischen Erkrankung, aber eben eine deutliche Besserung. Auch das kann ja ein wichtiger Prozess sein, den man ansteuert, wenn es zum Beispiel darum geht, bestimmte Probleme zu verarbeiten, aber nicht tatsächlich ja geheilt zu sein im Sinne von nie wieder ein Symptom zu haben. Also wir gehen eigentlich in der Psychotherapie davon aus, dass es ein großes Ziel ist, nach Abschluss der Therapie eben keine Symptome mehr zu haben der psychischen Erkrankung. Wir gehen aber auch davon aus, dass psychische Symptome wieder auftauchen können und dass das auch nicht schlimm ist, wenn man sie dann wieder in den Griff kriegt und das wieder tut, was man gelernt hat.
Heilung im Kopf. Ich denke, dass in einer zunehmend komplexen Welt diese immer wichtiger wird. Es reicht nicht mehr die Schamanin, die nur die Welt am Fluss und das kleine Dorf kennt. Es reicht auch nicht mehr nur die Arbeit einer Seelsorgerin, die die Ketten ihres Standes durchbricht. Und es sind, bei allen Leistungen der Begründer der modernen Psychoanalyse und Therapie, nicht mehr einzelne Personen, die den Fortschritt bestimmen. Was wird in Zukunft eine gute Therapie ausmachen?
Ich glaube, das ist ein Blick in die Zukunft, dass eher nach den Gemeinsamkeiten geschaut wird und auch nach den Kompetenzen, die Therapeuten brauchen und die aus unterschiedlichen Richtungen auch bespeist werden können. Das passt auch sehr gut zu der Psychotherapiereform, die gerade stattgefunden hat. Also wo ja auch zukünftig die Psychotherapeuten so ausgebildet werden, dass sie auch sich verschiedene Bausteine zusammensuchen können. Also aus der systemischen Therapie mehr Familien anzugucken oder familienbasierte, paarbasierte Psychotherapie, Skills zu lernen, Fertigkeiten zu lernen. Und auch die Gemeinsamkeiten über alle Schulen hinweg stärker in den Blick genommen werden. Dass man zum Beispiel aus der Forschung weiß, dass bestimmte Fähigkeiten, die Therapeuten mitbringen, dass man die fördern muss. Zum Beispiel zuhören lernen oder auch Selbstfürsorge, wenig in der Nähe von Burnout zu sein. Oder auch Zugewandtheit, emotionaler Ausdruck, ja, dass man nicht da sitzt wie so ein Roboter, sondern eben emotional mitgehen kann, im Gesicht, Mimik zum Beispiel, dass das so Skills oder Fertigkeiten sind, die über alle Schulen hinweg gefördert werden müssen. Und das, finde ich, ist eine spannende Entwicklung, wo wir uns aktuell befinden.
Ein schönes Schlusswort, dem ich nichts hinzufügen möchte. Außer, Meinen großen Dank an Frau Professor Brunner-Tuschen-Cavier und an die Universität Freiburg. Und ich danke Ihnen, euch allen fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei unserer nächsten Zeitreise dabei wärt. Dann geht es um die Geschichte der Dialyse. Also vielleicht bis bald bei Siege der Medizin. Bleiben Sie gesund und neugierig. Ihr Ulrich Nöten.
Siege der Medizin. Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Jetzt kostenlos folgen oder abonnieren. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Executive Producers: Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück. Faktencheck: Dr. Martin Allwang. Autoren: Lutz Neumann, Volker Strübing. Interviews: Simone Terbrack, Lutz Neumann. Musik: Johannes Cornelius. Produktion: Philipp Klauer. Recherche und Unterstützung: Carsten Weichelt, Elena Urban, Alexander Weller. Projektleitung: Sven Rühlicke, Ruben Schulze-Fröhlich. Produziert von den Wake World Studios in München.